Eine Kollegin aus dem Service-Design-Bereich hat mir mal erzählt, sie war in Schweden im Ausland und dass sie die Steuererklärung auf Schwedisch besser versteht als die deutsche und Deutsch ist ihre Muttersprache. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass andere Länder da schon einige Schritte voraus sind, was eben diese Vereinfachung ist. Also häufig geht es darum, wirklich eine gemeinsame Sprache zu finden zur Kommunikation, um wirklich den einfachsten Weg zur Lösung hinzubekommen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFishion GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Wann mussten Sie zuletzt aufs Amt? Also zum Beispiel einen Reisepass besorgen oder Autokennzeichen sich besorgen, ummelden oder vielleicht auch Elterngeld beantragen? Und damit verbunden gleich die nächste Frage, wie haben Sie sich dabei gefühlt? Welches Nutzererlebnis hatten Sie? Heute bei uns zu Gast in der Rotonda ist eine Frau, die in der Stadt Köln arbeitet, bei der Stadtverwaltung und genau solche Fragen brennend interessiert. Da macht sie die Ohren auf und guckt genau hin, wenn es darum geht, arbeiten wir als Stadtverwaltung eigentlich nutzerzentriert. Sie entwickelt Konzepte, wie man die Bürgerdienste immer weiter verbessern kann, mal mit ganz kleinen Änderungen und mal auch mit wirklich verrückten Ideen. Herzlich willkommen, Elisabeth Fried. Freut mich, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Du bist ja die deutschlandweit erste Service-Designerin, die in einer Stadtverwaltung eingestellt worden ist. Also damit eine Pionierin, ebenso wie die Stadt Köln auch damit Pionierstatus erlangt hat. Du musst uns gleich genauer mal erklären, was überhaupt Service-Design ist, also was Design mit Dienstleistung zu tun hat überhaupt. Und wir wollen heute darüber sprechen, ob dieses Schimpfen auf die Verwaltung, das ist ja, glaube ich, fast so ein Volkssport, wo das seine Berechtigung hat und wo man vielleicht auch mal sich über einen Rollenwechsel in die Perspektive des Angestellten in einer Stadtverwaltung begeben sollte. Und wir wollen gucken, mit welchen konkreten Projekten ihr arbeitet, um die Stadtverwaltung in Köln voranzubringen. Vielleicht fangen wir mal an, wie ganz üblich hier bei Wirtschaft Köln unplugged, mit einer Frage in Richtung Köln-Bezug. Wir haben ja hier dieses schöne Stadtmotto, liebe deine Stadt, diesen Slogan. Wenn man in der Stadtverwaltung arbeitet, dann trifft das auf jeden Fall zu, oder?
Auf jeden Fall. Also ich bin ganz bewusst, habe ich mich für Köln entschieden, als ich hier zum Studieren hergezogen bin. Mein Onkel hat schon in Köln gelebt und ich habe immer diese offene und willkommende Art der KölnerInnen sehr wertgeschätzt und wollte auch hier leben und genau das am eigenen Leib erfahren, wie man hier so offen und divers mit Menschen umgeht.
Du stammst ursprünglich aus dem Süden Deutschlands, also in Freiburg hast du gelebt.
Genau.
Und auch in Erlangen, glaube ich, ne?
In Freiburg geboren und bis zu meinem 16. Lebensjahr auch gelebt und dann nach Erlangen gezogen, allerdings mit ein paar Auslandsaufenthalten zwischendrin noch.
Warst in Spanien, in Australien, da kommen wir auch noch, glaube ich, drauf, in Finnland. Das sind alles auch Stationen, die, glaube ich, sehr interessant sind, wenn man drauf guckt, wie arbeiten Verwaltungen dort, also wie machen die ihre Bürgerdienste. Da hast du wahrscheinlich auch... Kannst du auch was zu sagen? Was uns immer interessiert ist, welchen Lieblingsplatz die Leute haben, die hier zu Gast sind.
Also es gibt bestimmt viele Orte, die so mein Köln ist natürlich auch mit Erlebnissen verknüpft, die man hier hatte, schöne Erlebnisse. Ich selbst wohne in Sülz und da ist der Decksteiner Weiher natürlich nicht weit. Das ist so meine grüne Oase, wenn man es so sagen will. Das heißt, in ein paar Minuten bin ich dort und da, wenn man zwischen den großen Kastanien durchläuft, das finde ich immer, egal in welcher Jahreszeit, einfach wunderschön und bringt einen so ein bisschen runter wieder.
Besonders beliebt auch das Kastaniensammeln, wahrscheinlich auch mit den Kindern, ne?
Genau, definitiv. Da haben wir schon einige Säcke gesammelt. Die Frage danach ist immer, was tun damit, wenn schon einige Kastanienmännchen gebastelt wurden und andere Sachen ausprobiert wurden, dann hat man immer einige zu Hause noch übrig.
Ja. Also Decksteiner war ja als so ein Lieblingsort. Gibt es auch Plätze in Köln, wo du sagst, da muss mal was geschehen? Das gefällt mir nicht.
Auf jeden Fall auch. Also ich meine, Köln ist jetzt nicht die sauberste Stadt. Das merkt man immer wieder. Auch wenn wir Besuch haben, dann wird einem auch immer mal wieder klar, wenn man durch Straßen läuft, jetzt zentralere Straßen, da könnte sich noch was verändern, ja.
Du bist 2011 nach Köln gekommen, hast hier studiert, du warst an der TH und dein Studiengang war Design sozusagen. Du warst an der KISD, der Köln International School of Design. Mit Design verknüpft man ja nun erstmal das Gestalterische an Objekten, also Produktdesign zum Beispiel oder meinetwegen auch Grafikdesign. Aber dich hat es in eine ganz andere Richtung verschlagen und das musst du uns mal erklären. Du bist Service-Designerin. Genau. Was ist das denn?
Ich fange mal von vorne an. Also ich habe mich schon immer für kreatives Gestalten interessiert und dann diesen Studiengang entdeckt, der eben einzigartig ist in dieser Art, in Deutschland vor allem. Und zwar gibt es 13 verschiedene Lehrgebiete und das kann von grafischem Design über Produktdesign bis hin zu audiovisuellen Sachen, alles Mögliche erkundet werden oder wird auch erkundet durch diesen Studiengang. Und das fand ich unglaublich spannend und das deswegen habe ich mich dort beworben, zudem noch mit den Möglichkeiten oder der Aussicht, dann eben nochmal Erfahrungen im Ausland machen zu dürfen. Und genau, und demnach war das auch für mich selber so ein bisschen eine Reise, wohin es denn geht mit dem Design. Also angefangen habe ich mein Studium mit der Vorstellung, ich gehe so in Richtung Produktdesign, habe dann aber bemerkt, dass mich der Konsum und das Produzieren von immer mehr Dingen einfach so frustriert und dass es nicht dazu beiträgt, jetzt wirklich positive Entwicklungen zu fördern. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, positiv nachhaltige Produkte zu entwickeln, aber für mich war es dann nicht mehr der richtige Weg. Und ich habe gemerkt, mir geht es eigentlich eher darum, wie kann man denn diese Techniken, die so effektiv sind aus dem kreativen Bereich, auch auf Problemlösungen anwenden. Mhm. Und das fand ich unglaublich faszinierend, dass es dabei gar nicht darum geht, am Ende wirklich ein Produkt, das man Designprodukt nennen kann, in den Händen hält, sondern dass es wirklich um den Prozess geht, um das Herantasten, das Erkunden, das Verstehens, was brauche ich überhaupt, was und nicht von vornherein gleich weiß, okay, das ist das Ergebnis, darauf ziele ich hinab. Mhm. Und genau, dieses Problemlösen und das anwendbar auf alle möglichen Probleme, die aktuell so kursieren.
Das klingt sehr spannend. Warst du da mit dieser Einstellung alleine oder eine Außenseiterin an dieser Designhochschule oder gab es dann eine regelrechte Bewegung weg vom haptischen Designen hin zu dem virtuellen, wie du sagst, also problemlösungsorientierten?
Nee, alleine war ich definitiv nicht. Ich glaube, dass auch gerade diese Hochschule, die KIST, Möglichkeiten bietet, eben kritisch zu hinterfragen, also in Diskussionen zu kommen, verschiedene Aspekte zu beleuchten. Das haben wir dort auf jeden Fall gelernt. Und genau, in welche Richtung man dann auch geht. Ich meine, Kommilitonen haben sich beispielsweise auch für nachhaltige Produktentwicklung aus, Pilzen etwas kreieren, was wächst. Oder in die Richtung gibt es natürlich auch ganz viele Dinge. Aber es gibt natürlich auch eine breite Masse, sage ich jetzt mal, die gemerkt hat, okay, man kann das auch auf andere Dinge anwenden, sei es jetzt im öffentlichen Bereich, da ist natürlich nicht ganz so viel verbreitet, aber eben auch in Unternehmensberatungen, da ist es ja schon gang und gäbe, dass da auch Service Design oder Design Thinking ist häufiger bekannt, angewandt wird.
Diese Methode des Design Thinking, wie du es jetzt gerade schon erwähnt hast, musst du vielleicht uns mal näher bringen. Also was umfasst das? Was kann man sich da für einen Werkzeugkasten vorstellen bei Design Thinking?
Genau, also wir nennen es bei uns in der Verwaltung Service Design Thinking. Design Thinking bezieht sich eher auf einen Aspekt dieses Gestaltungsprozesses. Man kann sich eigentlich darunter vorstellen, dass es eine Reise ist, wie man ein besseres Ergebnis hinbekommt, also ein Veränderungsprozess. Und der sieht eigentlich immer relativ ähnlich aus. Man beginnt mit einer Vorbereitung, man überlegt, okay, was ist denn das Thema? Wer sind die wichtigen Personen, die Stakeholder, die wir jetzt unbedingt dabei haben müssen? Und da eben auch so denkt, dass man auch die Nutzer von vornherein mit einbezieht, Nutzerinnen und Nutzende. Dann geht es weiter, erkunden, also Design Research, die Forschung, das Verstehen, was ist denn eigentlich das Problem dahinter, ist ein unglaublich wichtiger Part davon. Da geht es um, Interviews sind so das Häufigste, was gemacht wird, aber empathische Interviews, das heißt, wir versuchen wirklich nicht nur zu sehen, also im Vergleich zur Marktforschung jetzt, was machen die Nutzenden, sondern auch zu verstehen, warum machen sie es denn genau so und nicht nur zu fragen, was wünschen sie sich denn, sondern warum brauchen sie denn das so?
Kann ich da ich versuche es mal auf die beispielhafte Ebene zu bringen, also ich brauche einen neuen Personalausweis, ich gehe zu einem der Kundencenter oder Bürgerämter, von denen es ja hier 9 gibt in Köln und ziehe mir eine Nummer, setze mich dahin, habe vielleicht im Idealfall schon vorher einen Termin gemacht, das erspart mir, glaube ich, Wartezeit. So, und dann solche Prozesse, also dann guckt ihr und interviewt Leute, die da im Warteraum sitzen oder nachdem sie fertig sind und fragt, wie habt ihr euch dabei gefühlt, was war gut, was war schlecht?
Es wäre eine Möglichkeit, genau. Also eine Möglichkeit ist auf jeden Fall, mit Nutzenden ins Gespräch zu kommen. Da bieten sich dann beispielsweise auch Workshops an, um wirklich diese Erfahrung, diese Nutzendenreise durch diese Dienstleistung nochmal aufzuarbeiten. Eine andere Möglichkeit ist, sich selber quasi in die Schuhe des Nutzenden zu begeben, dass man sagt, okay, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich erkunde jetzt 3 Möglichkeiten, wie ich beispielsweise meinen Personalausweis erneuern kann und schaue, wie einfach dieser Weg ist oder wo sich vielleicht Hindernisse abbilden.
Was man da ja als häufige Klage hört, ist, ich muss warten. Das ist, glaube ich, ein großes Thema und das korreliert, glaube ich, auch mit der Personalbesetzung in solchen Ämtern. Natürlich kann man es auch vielleicht ein bisschen entzerren, indem man gute Zeiten anbietet und das gut managt. Aber dieses Problem, diese latente Unzufriedenheit über Wartezeit, wie schätzt du das ein? Sind die Leute heute einfach zu ungeduldig geworden und sagen, ich brauche diesen Service-Level, wie ich ihn, was weiß ich, in der Wirtschaft oder sonst wo gewohnt bin? Oder hat da die Verwaltung tatsächlich Nachbesserungsbedarf?
Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass da Verbesserungsbedarf besteht und auch die Möglichkeit besteht, eben diese Dinge zu verbessern. Also beispielsweise die Wartezeiten. Häufig geht es ja auch um Transparenz dabei. Also wenn ich als Bürger, Bürgerin verstehe, warum ich jetzt wochenlang auf eine Rückmeldung der Stadtverwaltung warten muss, weil ich irgendwie den Prozess transparent dargelegt bekomme, wie zum Beispiel, wir kennen es alle, eine Bestellung bei Amazon, ich kann total gut nachvollziehen, wo ist mein Päckchen gerade, wann bekomme ich es und demnach beschwere ich mich vielleicht nicht so früh. Und wenn man das zum Beispiel auf so eine Dienstleistung auch anwendet, den Bürgerinnen eben ganz transparent klar macht, okay, hier muss gewartet werden, weil das geht noch durch die und die verschiedenen Ämter und das muss eingesammelt werden, wie auch immer. Ich glaube, da wird dann auf jeden Fall auch ein viel größeres Verständnis von der BürgerInnenseite eröffnet.
Wie erlebst du das bei den Verwaltungsbediensteten oder Angestellten? Sind die ihrerseits vielleicht auch frustriert, weil sie merken, wir kriegen hier ständig auch so ein bisschen ab, dass wir angeblich zu langsam sind und so weiter? Oder ist das als Arbeitgeber führt das zu einer hohen Arbeitgeberzufriedenheit, also wenn man bei der Stadt Köln arbeitet?
Auf keinen Fall. Also klar beschäftigt einen das. Man möchte natürlich den Menschen, den Nutzenden, man sagte früher jetzt Kunden, mittlerweile eher Nutzende, man möchte natürlich gute Dienste anbieten, man möchte natürlich die Dinge so schnell wie möglich hinbekommen und man arbeitet und gibt sein Bestes dafür und da passieren immer wieder Situationen, wo man eben dann von Bürgerinnen unschöne Dinge an den Kopf geworfen bekommt. Was auf beiden Seiten her natürlich auch verständlich ist.
Ja, aber ihr denkt ja, ihr kommt ja vom Problem zur Lösung. Das ist euer Ansatz. Ihr geht also in solche, ihr spürt das auf. Du hast gesagt, über Interviews, über Recherche, wo sind sozusagen die Schmerzpunkte? Mhm. Und versucht dann mit den Leuten in der Verwaltung ein Konzept zu erarbeiten. Und ich glaube, ihr dreht euch da auch im Kreis. Also ihr nähert euch dem Problem an oder der Lösung. Und vielleicht kannst du dieses Prinzip an einem Beispiel auch mal erklären, wo ihr mal irgendwo einen Prozess verbessert habt durch diese Rollenspiele, durch die Workshops und so weiter.
Da kann ich ganz plakativ meine Masterarbeit beschreiben. Also da ging es um das Bewerbercenter der Stadt Köln. Es war klar, es wird ein neues Bewerbercenter geben und hierfür werden auch einige Prozesse eben nochmal genauer betrachtet und angepackt, um eben die Bedürfnisse der Nutzenden, der zukünftigen Bewerbenden beantworten zu können. Und da ging es dann von Anfang an auch, also durch erstmal das Vorbereiten. Wir haben erstmal Teams gebildet, ganz diverse Teams, mit denen wir eben dieses Projekt angehen wollten. Da waren Menschen drin, die sich kürzlich erst beworben hatten und eben jetzt eingestellt wurden, die eben diesen Bewerbungsprozess noch ganz aktiv kennen. Es waren Menschen drin, die eben zukünftig im Bewerbercenter arbeiten werden. Es waren Menschen da, die aus der Leitung, Menschen aus niedrigeren Positionen, also ganz divers ist wichtig. Mhm. Der zweite Teil war dann das Erkunden, erstmal verstehen, wo packen wir denn überhaupt was an. Ganz häufig kennt man auch, nicht nur bei Verwaltungen, dass die Lösung eigentlich schon geplant ist, bevor überhaupt verstanden wird, was denn das Problem ist. Das heißt, hier geht es weniger darum, Dinge richtig zu machen, sondern darum, das Richtige zu machen. Also das ist so ein ganz nettes Wortspiel, finde ich. Mhm. Erstmal einen Schritt zurückgehen nochmal, reflektieren, ist das wirklich das Problem und ist das überhaupt also die Lösung, die vorweggenommen wird, bevor man überhaupt die Bedürfnisse dahinter verstanden hat. Wenn man diese Recherche hat, dann hat man meistens, nachdem man nochmal reflektiert hat, analysiert hat, synthetisiert hat, ein paar Kernerkenntnisse daraus. Beispielsweise bei dem Bewerbercenter war es so, wir haben einen Workshop durchgeführt, an den eben die Reise, Nutzendenreise von der Bewerbung bis hin zur Einstellung nochmal durchlebt wurde.
Das heißt, ihr habt richtig geschauspielert, ihr habt das nochmal... Oder haben die Leute erzählt, wie sie es empfunden haben? Oder waren das, ich glaube, das waren richtige Rollenspiele. Ne? Mhm. Also ihr habt richtig euch auch, weiß nicht, ob sogar entsprechend kostümiert, weiß ich nicht.
Es waren verschiedene Methoden. Die erste ist eine Customer Journey, was häufig gemacht wird, wo eben nochmal reflektiert wird, was waren so die Berührungspunkte mit der Verwaltung in diesem Prozess, wie habe ich mich dabei gefühlt, auf die Emotionen eingegangen. Dann war das dass man auch die internen Abläufe abgleicht, was passiert hinter der Bühne, vor der Bühne, währenddessen. Und dann waren auch Rollenspiele tatsächlich dabei, einfach um dieses Verständnis für die Mitarbeitenden, also von den Mitarbeitenden für die Bewerbenden zu generieren. Also dass man nochmal spielt, die Situationen, die wir vorher analysiert hatten, die schwierig sind, um zu verstehen, okay, das ist wirklich ein Knackpunkt, so geht es nicht, aber dann auch aktiv im Rollenspiel schon vielleicht erste Ideen zur Verbesserung auszuprobieren.
Das Ganze klingt ja eigentlich sehr kompliziert, aber man kann es vielleicht auch vereinfachen und sagen, Empathie ist nötig. Also man muss sich reinfühlen können in die Lage, auch die Gefühlslage des anderen in dem Augenblick. Und das gilt für beide Seiten wahrscheinlich. Wie kann man denn das ist ja eine Frage der Einstellung, der Haltung, wie kann man da einwirken? Das ist ja auch in so einer Stadtverwaltung mit 22.000 Leuten, ist eine kulturelle Frage, glaube ich auch.
Es ist unglaublich wichtig. Also ohne Empathie funktioniert Service Design nicht. Also man muss sich auf Augenhöhe mit den Menschen um einen rum setzen. Also sei es die Mitarbeitenden intern, also die Nutzenden intern, aber auch die Nutzenden extern, also Bürger, Bürgerinnen. Es funktioniert anders nicht. Und klar, es ist eine Herausforderung, gerade wenn man das so nicht kennt, diese Herangehensweisen, und auch vielleicht nicht direkt nachvollziehen kann, warum muss ich jetzt so viel Zeit darin investieren, mit Menschen zu sprechen oder mit einzelnen Menschen auch? Also da verstehen die Menschen das vielleicht von Anfang an nicht direkt.
Ja, es geht, glaube ich, auch drum um Formulare, die oft im Wege stehen, oder? Ich meine, das ist jetzt beim Bewerbungsprozess wahrscheinlich nicht das Problem, aber sonst, wenn man irgendeine Dienstleistung der Stadt in Anspruch nehmen will, wird einem oft erstmal ein Formular rübergereicht, was möglicherweise, so habe ich auch schon erlebt, schwer zu verstehen ist. So, dann wird das Ganze sozusagen dieses alte hoheitliche Denken, was man oft in Ämtern ja auch hatte, wo im Grunde die Sprache im Wege steht und auch ein bisschen Distanz überhaupt schaffen soll. Also damit man merkt, der Bürger stellt einen Antrag und dann wird von höherer Stelle entschieden, so ungefähr. Das ist ja eine überkommene Denkweise, ne?
Auf jeden Fall, da finde ich es zum Beispiel ganz spannend. Eine Kollegin aus dem Service-Design-Bereich hat mir mal erzählt, sie war in Schweden im Ausland und dass sie die Steuererklärung auf Schwedisch besser versteht als die Deutsche, und Deutsch ist ihre Muttersprache. Also das zeigt, glaube ich, schon, dass andere Länder da schon einige Schritte voraus sind, was eben diese Vereinfachung ist. Also häufig geht es darum, wirklich eine gemeinsame Sprache zu finden, die verständlich ist zur Kommunikation, um wirklich den einfachsten Weg zur Lösung hinzubekommen.
Also ich glaube, es gibt auch so einen UN E-Government Development Index. Also da wird geguckt, wie weit sind die Bürgerdienste bereits digitalisiert und da ist Deutschland von 193 Ländern auf Platz 25, aber auch leider zurückgefallen. Wir waren schon mal besser und wenn wir uns nach vorne orientieren, dann sehen wir da die ganzen nordischen Länder. Da sehen wir ne, die Finnen, die Dänen sind, glaube ich, super. Die Schweden hast du erwähnt, die Esten, auch Großbritannien, Singapur, Australien. Das sind alles so Nationen, von denen man sagt, die sind da einfach weiter. Und das hat, ich weiß nicht, woran es liegt, das müsstest du jetzt, glaube ich, als Expertin mal sagen, aber es hat, glaube ich, auch stark mit der Offenheit zu Digitalisierung zu tun, oder?
Es sind verschiedene Aspekte tatsächlich. Also ja, Offenheit zur Digitalisierung, wobei man meinen würde, oder es ist auch so, dass Deutschland ja eigentlich mit technischen Entwicklungen relativ gut auch vorangeht. Aber es geht eben nicht nur um Digitalisierung. Also Digitalisierung alleine hat keinen Selbstzweck. Also es geht darum, das ganze Kulturelle dahinter, also die kulturelle Veränderung, eine Kultur zu etablieren, die wirklich mit diesen neuen Arbeitsweisen, Lebensweisen, gesellschaftlichen Entwicklungen klarkommt. Das ist eine sehr große Herausforderung.
Aber Beispiel Dänemark, die haben zum Beispiel dieses E-Box-System. Also du kannst als dänischer Bürger, du hast eine digitale Identität auch, du hast ein sicheres Postfach und kannst darüber mit den Ämtern kommunizieren. Und ich glaube, ich habe gelesen, von den 6 Millionen Dänen haben 5 Millionen die entsprechende App auch in Benutzung. Und man hat eher den Rechtfertigungszwang, wenn man sagt, nee, ich möchte das doch noch per Post zugeschickt bekommen. Da muss man schon einen triftigen Grund für sagen. Also, und das spart Geld, das spart Ressourcen, natürlich auch ökologisch ist das dann besser. Und es ist vor allem sehr viel schneller. Und das wissen die Bürger auch zu schätzen. Und auch Unternehmen haben sich an dieses E-Box-System dran gekoppelt. Das heißt, es gibt da auch eine Vermischung aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor.
Ja.
Und alle sind begeistert. Und wir in Deutschland haben diese digitale Identität noch nicht geschafft. Und wenn man sich den Gesundheitssektor anguckt mit der Digitalisierung dort, ahnt man schon, was da auch auf uns zukommt, wenn die öffentliche Verwaltung das vorhat.
Da ist, glaube ich, auch eine große Herausforderung, speziell für Deutschland. Wir sind einfach viele Bundesländer und die arbeiten unterschiedlich, machen Dinge unterschiedlich, haben ihre eigenen Prozesse und das haben andere Länder so nicht. Also eine einheitliche Lösung zu gestalten, ist hier nochmal schwieriger.
Das stimmt. Trotzdem gibt es ja viele gute Ansätze. Auch oft werden die dann ja Labor genannt, Zukunftslabor oder irgendwelche Modellstädte entstehen. Ich denke da, Grevesmühlen zum Beispiel ist ein Beispiel, wie man smart mit der Digitalisierung umgeht. Es gibt aber auch andere und das passiert oft auf kleinem Level, auf lokalem Level. Und dann hat man manchmal das Gefühl, dass das Rad mehrfach erfunden wird an unterschiedlichen Stellen. Wie ist da dein Eindruck? Ist der Austausch gut genug, dass man also auch einfach von den Best Practices anderer Kommunen schnell genug lernt?
Nein. Also es ist leider definitiv so, dass viel in Silos gearbeitet wird, unabhängig davon, ob es jetzt innerhalb einer eigenen Kommune ist, aber auch raus aus der Kommune. Es gibt, ich würde sagen, so seit 2015 hat es so ein bisschen angefangen, dass sich auch Netzwerke entwickeln, die eben genau das fördern möchten, den Austausch, Best-Practice-Beispiele, dass eben das Rad nicht immer neu erfunden werden muss. Aber es ist eine Hürde und das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass die Fehlerkultur noch nicht so richtig etabliert ist im öffentlichen Sektor. Also es ist eine unglaublich ich sage jetzt mal ganz plakativ, Angst da, Fehler zu machen. Natürlich hängt ja auch unglaublich viel ab von vielen Entscheidungen und betrifft viele Menschen, Bürgerinnen, Bürger. Das macht es natürlich jetzt nicht sehr risikofreudig, dieses Umfeld. Aber wenn man keine Risiken eingeht, kann man auch nicht innovativer werden. Und das ist so die Hürde und die Herausforderung, mit der man jonglieren muss.
Also eine dieser Vernetzungsorganisationen ist, glaube ich, auf privater Initiative entstanden in Potsdam, das Public Service Lab. Mhm. Das sind auch Service-Designerinnen und Designer, die sagten, wir müssen im Grunde die Willigen aus den Stadtverwaltungen zusammenbringen, dass die Köpfe zusammenstecken, sich gegenseitig dann auch ermutigen und eben diese Positivbeispiele austauschen und das dann wieder zurücktragen in ihren beruflichen Kontext. Da hast du auch schon, glaube ich, Vorträge gehalten, ne?
Genau, richtig. Mit denen bin ich seit 2018 auch im engen Kontakt und wir unterstützen uns gegenseitig und auch bei Veranstaltungen Es ist, glaube ich, unglaublich wichtig, dass es Vorbilder gibt. Menschen, die mutig sind, inspirieren und auch diese Methoden, die ja wirklich an sich, auch wenn es vielleicht manchmal kompliziert klingt, wenn man es erlebt hat, ist es kein Hexenwerk. Und man kann diese Dinge auch für sich persönlich oder in seinem eigenen Team, in seinen eigenen Projekten mit reinbringen und weitergeben. Und das ist wichtig, dass das passiert, der Austausch.
Ja, also in der Kölner Stadtverwaltung seid ihr inzwischen zu dritt als Service-Designerin und sitzt da an der Personalstelle angedockt.
Wir sind unterschiedlich verteilt tatsächlich. Also es gibt ja das große Reformprojekt, was seit einigen Jahren läuft und jetzt auch dieses Jahr ausläuft. Und da wurden eben zwei Service-Designerinnen auch von meiner Hochschule eingestellt. Die sitzen in der Reform, im Reformteam und ich sitze im Personalamt und dort Organisationsentwicklung und dann noch ein kleines Team Innovationsmanagement.
Und wie kommt ihr dann sozusagen an die Leute ran in der Verwaltung? Ihr seid jetzt 3 auf 22.000. Also ihr steht bereit, ihr steht, glaube ich, ihr würdet Projekte, Workshops und so weiter machen. Werden die denn von euch dann abgefragt? Also ruft dann irgendwie ein Amtsleiter an und sagt, könntet ihr mit uns mal an dieser Problemstelle arbeiten? Ist das der Weg?
Ja, aber hier ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Service Design nicht nur von Service DesignerInnen umgesetzt werden kann. Also wir sind zwar ExpertInnen in diesem Bereich, aber wir wollen eben das Wissen und die Werkzeuge auch weitertragen und bieten da ganz viele verschiedene Veranstaltungen auch für an. Also es gibt unterschiedliche Formate bei uns. Es gibt so punktuelle Veranstaltungen, es können Workshops sein, es können Informationsveranstaltungen sein zu den Themen, wo sich die Leute auch immer was mitnehmen können. Es gibt aber auch diese Veränderungswerkstätten beispielsweise. Das sind dann so kleinere Projekte, wo intensiv an einer konkreten Problemstellung gearbeitet wird. Und da ist es dann so, dass die Dienststellen tatsächlich auch auf dieses Reformteam eben zukommen und sagen, wir haben dieses Problem und wir sind offen, ergebnisoffen an diesem Thema zu arbeiten und werden dann unterstützt in dem Prozess.
Gibt es da ein Beispiel, also was schon mal geglückt ist und wo du merkst, okay, da hat sich wirklich konkret am Ende was zum Guten gewendet?
Das ist zum Beispiel das Archiv, das neue Stadtarchiv. Da gab es eine Veränderungswerkstatt zu. Da war die konkrete Fragestellung, also mit der Eröffnung ist natürlich auch wichtig, dass die Menschen auch ins Archiv kommen und gerade auch die jüngeren Menschen, SchülerInnen, motiviert und inspiriert werden, um das Archiv kennenzulernen und zu nutzen. Und das war dann der ganz klassische Service-Design-Prozess mit der Recherche, mit Nutzerinnen, Interviews und Befragungen und aber auch Experimenten ausprobieren und sich dann herantasten an eine Lösung. Und da wurde beispielsweise festgestellt, dass diese Angebote von dem Archiv auf jeden Fall auch von schulischer Seite unterstützt werden müssen, damit das auch angenommen wird, weil in der Freizeit die Bereitschaft, dort noch hinzugehen, wahrscheinlich nicht so groß ist oder der Ansporn. Und dann wurde so ein Parcours entwickelt, der digital als App funktioniert und dann gemeinsam mit der Klasse oder so zum Beispiel durchlebt werden kann und kam auch sehr gut an.
Okay, also das heißt, man kann als Schulklasse da jetzt auch viel mehr als wahrscheinlich vorher bei dem alten leider eingestürzten Archiv, kann man da jetzt mit Schulklassen rein und sich mal zeigen lassen, was die Kölner an Schätzen dort haben.
Genau.
Ich fand das interessant. Also ich bin da gerade eben dran vorbeigefahren auf dem Fahrrad, Luxemburger Straße, und die Tür stand offen tatsächlich. Das hat mich auch überrascht, ehrlich gesagt. Ich dachte, dieser Bau, der ja jetzt als Neubau da auch erstmal als ein richtig massives Ding steht, wirkte auf mich anfangs, als ich die ersten Mal das gesehen habe, so auch ein bisschen, fast einschüchternd. Aber die offene Tür eben, das war schon interessant. Ich weiß gar nicht, warum sie offen stand, aber es sah auf jeden Fall diesmal einladend aus.
Das soll es ja auch sein. Es soll ein Ort für die Bürger, Bürgerinnen der Stadt sein.
Jetzt hast du auch in Helsinki gelebt, also wieder Finnland. Wir haben gehört, dass die nordischen Länder sind sehr weit vorne. Gibt es denn da irgendwelche Beispiele, wo du selbst erlebt hast, das geht ja super, ja?
Also in Finnland war es so, das war auch im Rahmen meines Studiums. Es gab ein unglaublich tolles, inspirierendes Projekt dort vor Ort. Es nennt sich Design for Government. Das geht ein halbes Jahr lang und es ist interdisziplinär. Das heißt, Studierende aus unterschiedlichen Bereichen bewerben sich dafür, um da mitzumachen. Und dann gibt es Ministerien, die sagen, okay, wir sind dieses Jahr dabei, wir haben diese Problemstellung, bringen dieses Thema mit und dann wird in kleinen Projektgruppen daran gearbeitet und das dann auch letztendlich vor hohem Publikum präsentiert. Mhm. Und das war sehr intensiv und hat auf jeden Fall gezeigt, dass es unglaublich wichtig ist, auch diese Themen schon in die, in die Bildung mit reinzubringen. Also schon im Studium fehlt das, glaube ich, auch in Verwaltungsstudiengängen. Das ist nicht aktuell, was gelehrt wird, nicht immer zumindest.
Fühlst du dich denn da innerhalb der Kölner Stadtverwaltung als, ich sage es jetzt wirklich bewusst mal, als Fremdkörper? Also, dass die Leute sagen, okay, das ist jetzt da die Elisabeth Fried, da schon mal von gehört, da gab es ja auch eine Pressemitteilung und sogar Frau Reker hat sie angekündigt. Aber ja, sie kommt nicht aus unserem Stall, sie hat nicht Verwaltungswissenschaften studiert oder so. Quereinsteigerin. Ist das so?
Ja und nein. Also ganz klar, es gibt, die Verwaltung ist ein anderer Ort und das ist ein Riesenkontrast zum, wo ich vorher gearbeitet habe oder wo ich vorher Erfahrungen gesammelt habe, gerade in Designbereichen und Umgebungen. Demnach, wenn man dort ankommt und erstmal die ganzen, die unterschiedlichen Prozedere kennenlernt, ist es dann erstmal ein Kulturschock, würde ich sagen, schon so ein bisschen. Aber sobald man sich auf Augenhöhe mit den Menschen befasst und nicht von außen kommt und sagt, ich bin jetzt Expertin und ich weiß, wie alles richtig geht, das bin ich ja nicht. Ich bin keine Expertin für spezifische Verwaltungsangelegenheiten. Die ExpertInnen sitzen schon vor Ort. Mhm. Ich bin nur jemand, der mit meinen Methoden kommt und zum Beispiel eine verständliche Sprache mitbringt, durch Visualisierungen, durch Zusammenbringen der Menschen, dann auch ermöglicht, eben Projekte in eine Richtung zu lenken, dass sie möglichst erfolgreich sind.
Was wärst du ohne die Erfindung des Post-it-Zettels?
Ganz schwierig. Geht, glaube ich, fast nicht ohne. Also ich meine, in Zeiten des Homeoffice hat man sich schon auf digitale Post-its mit digitalen Boards und an andere Dinge gewöhnt. Aber ich glaube, ohne Post-its kann wahrscheinlich kein Service-Designer auskommen.
Also das ist zur Visualisierung, wie du sagst, ganz wichtig, dass man so eine Idee draufschreibt und die dann mal dahin klebt und damit auch spielt und tatsächlich übers Gucken Prozesse und Probleme vielleicht ganz anders definiert und daraus auch Lösungen sich sozusagen auf optische Art und Weise erarbeiten kann.
Auf jeden Fall. Also es ist unglaublich hilfreich, nicht starr am Tisch zu sitzen, wenn man eine gute Lösung entwickeln möchte, sondern sich eben auch im dreidimensionalen Raum bewegt und auch mit den Ideen und Lösungen arbeitet und sie mal hierhin packt und dorthin packt. Und aber auch die Hemmschwelle. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn man jetzt ein weißes Papier, ein großes vor sich hat, egal ob digital oder nicht, und da jetzt was Tolles draufschreiben soll, ist jeder erstmal so ein bisschen ups. Aber mit so einem Post-it, da kann man was draufschreiben, auch mal wieder zerknüllen und wegwerfen und einfach dieses ins Machen kommen. Das ist um einiges leichter damit.
Hm. Ich erinnere mich noch an einen Aufsatz, den du geschrieben hast oder Artikel, wo du beschrieben hast, du hattest auch in der Kölner Stadtverwaltung Leute gebeten, jetzt machen wir mal Crazy 8. 8 verrückte Ideen in 5 Minuten. Einfach um auch hier diese Kreativität anzuregen, mal wirklich Dinge ganz anders zu denken und bewusst verrückt. Und dann kam raus, die Veränderungsideen, die da geboren wurden, waren eigentlich Kleinigkeiten. Und du merktest, okay, das sind Sachen, da hätte ich jetzt gar nicht, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Ich dachte, jetzt wird mal so richtig verrückt gedacht. Mhm. Aber es liegen noch davor so viele Schritte, die man verbessern kann, die auch tatsächlich durch wenig Einsatz viel Ergebnis bringen könnten, dass du gesagt hast, lass uns erstmal an den Kleinigkeiten arbeiten.
Definitiv. Also man muss natürlich schauen, wo stehen wir? Und das ist ja auch das Wichtige, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um zu gucken, wo müssen wir denn anpacken, um eine Lösung zu entwickeln. Weil wenn ich, ohne das Projekt zu kennen, dahin komme und denke, okay, jetzt wird die verrückteste digitale technologische Entwicklung erfunden, das passt dann aber nicht mit den Bedürfnissen und dem derzeitigen Stand der Mitarbeitenden so zusammen. Deswegen, ja.
Gibt es ein Beispiel für so eine kleine Veränderung, mhm, und die dann wirklich einen Effekt erzielt hat?
Auf jeden Fall. Beispielsweise, wir nutzen auch Outlook bei uns. Da gibt es ja die Möglichkeit, Profilbilder einzustellen. Die wurde aber bislang noch nicht genutzt. Und dann habe ich einfach mal gefragt, warum? Gab keine richtigen Gründe dafür. Es gab viel mehr Gründe meines Erachtens, die dafür sprechen. Einfach, weil man gerade in einer großen Verwaltung auch mal mit Leuten kommuniziert, die man nicht persönlich kennt. Das ist schön, ein Gesicht dazu zu haben, falls man sich mal im Flur über den Weg läuft und so weiter. Genau, und dann haben wir das als Service Design, kleines Mini-Service Design-Projekt aufgesetzt, haben eine Nutzenden-Recherche vorher gemacht und geschaut, was möchten die Menschen, dann möchten sie sich da abbilden, was für Bedürfnisse sind das, wie können wir das möglichst einfach gestalten, damit auch ja, die Mitarbeitenden verstehen, wie sie das Foto reinbringen, welche Fotos denn überhaupt da reingehören. Genau, und das wurde umgesetzt und kam sehr gut an.
Also führt schon zu einer größeren Offenheit, vielleicht ein bisschen auch bewusstseinsverändernd, ne? dass man genau. Sieht, man ist da als Mensch unterwegs und nicht als ja, graue, was weiß ich, also dieses hinterlegte Profilbild. Ne?
Ja.
In Hamburg kann man jetzt auch per Smartphone seinen Kindern die Namen zuordnen. Mhm. Man muss da nicht mehr hin, man kann das Kindergeld auch entsprechend beantragen. So, ist das, hättest du es gemacht, per Smartphone deine Kinder sozusagen am Standesamt angemeldet?
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, was dagegen spricht. Ich mache viele wichtige Dinge in meinem Leben mit dem Smartphone und es erleichtert mir so einiges. Warum auch nicht den Gang zur Behörde?
Hättest du dich von einem Roboter trauen lassen?
Schwierige Frage. Das kommt, glaube ich, drauf an. Also wenn man jetzt die Trauung vom Standesamt als ja, quasi ein Formular ausfüllen sieht in der Art und dann sowieso noch ein Fest und eine andere Art der Trauung mit seiner Familie durchführt, warum nicht?
Na, ich frage auch deshalb, weil natürlich gerade Trauung ist ja emotional und der Standesbeamte hat da natürlich sein Repertoire von Witzen, aber man ist trotzdem gespannt, was er da bringt und wie er es präsentiert. Hätte ich jetzt gesagt, das wollen die Leute bestimmt nicht. Das ist dann auch wieder ein feierlicher Akt irgendwie. Und da nimmt man das auch gerne hin, dass man da hin muss und dass das ein bisschen offiziell ist. Weil es ist ja auch, ne, das soll nicht so nebenbei per Klick auf irgendeinem Formular sein, sondern es soll auch eine gewisse Würde haben dabei. Also als Amtshandlung. Wie sehr würdest du sagen, kann auch ein Effizienzgewinn darin bestehen, dass man Bürgerinnen und Bürger mit FAQ-Listen versorgt, also nach dem Motto, liest erstmal durch, guckst dir genau an, oder dass man ihnen vielleicht auch einen Sprachcomputer vorsetzt. Mhm. Ist das etwas, wo du sagst, ja, soll man mal drüber nachdenken oder eher nein, weil wir haben schon über Empathie gesprochen, geht natürlich komplett flöten beim Sprachcomputer.
Ich glaube, dass es gute Lösungen gibt, um Informationen zu vermitteln, ohne dass es wirklich immer ein Mensch dafür braucht. Also es gibt ja Chatbots, die teilweise schon auf Fragen eingehen und da relativ gut auch rausfiltern können, noch besser als jetzt ein FAQ, wo man sich durchsuchen muss, welche Antwort braucht denn mein Gegenüber. Ich glaube, das ist an vielen Stellen eine Möglichkeit, um auch eine Entlastung zu bieten für das Verwaltungspersonal. Aber es kann nicht ausschließlich so geschehen, ja. Es braucht an bestimmten Stellen dann eben auch noch den Menschen.
Würdest du auch sagen, es gibt bestimmte Ämter, die sich besser eignen für so eine Digitalisierung und andere schlechter?
Kann ich so pauschal nicht beantworten. Also es gibt auf jeden Fall, ja, also es gibt auf jeden Fall provokante Fragestellungen. Wir haben gerade einen Steuerungskreis zum Thema digitales Arbeiten, wobei wir das schon auch neu umbenannt haben in neues Arbeiten. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Gibt es denn Bereiche, in denen die Digitalisierung im Sinne von also Ersatz für Menschen überhaupt nicht stattfinden kann? Und dann gab es eben die Fragen auch, wie ist es denn im Jugendamt? Verschiedene Entscheidungen, was das Kindeswohl anbelangt. Und dann war es sehr spannend auch zu hören, es gibt Länder, die machen das explizit mit Intelligenz, die ja nicht menschlich ist, gerade um eben diese emotionalen Entscheidungen möglichst, ja, wie soll ich sagen?
Zu objektivieren auch?
Ja, objektivieren, klar, weil ich bin nicht objektiv als Mensch. Ich bin immer durch die subjektiven Eindrücke bewegt und entscheide auch über diese subjektiven Eindrücke. Und da könnte es auch teilweise von Vorteil sein. Mhm. Aber so pauschal kann ich das natürlich nicht beantworten.
In Köln gibt es jetzt auch den Masterplan Digitalisierung. Also nicht, dass jetzt erst ab heute darüber nachgedacht wird. Es gibt natürlich auch schon vorher was, aber es kriegt dann einen neuen Namen. Es gibt ja auch die Stabsstelle Digitalisierung bereits. Jetzt wird aber darüber nachgedacht, brauchen wir auch einen Chief Digital Officer. Ist das sozusagen nur ein Verpackungsdesign, was wir da bekommen? Oder glaubst du wirklich, dass da ja mit solchen Initiativen nochmal Schub reinkommen könnte?
Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass Entwicklungen und Veränderungsprozesse von oben und von unten, also bottom-up und top-down passieren. Und ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, dass eben oben an der Stelle auch jemand steht, der das vertritt. Und da kann eben Chief Digital Officer hilfreich sein für. Aber es ist natürlich nicht die Lösung für alles. Also es reicht nicht, wenn eine Person oben steht und das vertritt und unten arbeiten alle ganz normal gleich weiter. Also es muss von beiden Seiten diese Bewegung angekurbelt werden. Es muss Vorbilder geben. Es muss auch Freiräume aber auch geben für Mitarbeitende, um experimentell sich eben dem neuen Arbeiten, dem digitalen Arbeiten anzunähern.
Gibt es die in Köln?
Freiräume? Schwierig. Also ich meine, es ist klar, es gibt die Freiräume. Wir haben tolle Kreativräume. Wir haben das Zukunftslabor, in dem man auch mal wirklich experimentell ganz anders arbeiten kann. Aber im Alltäglichen geht natürlich vieles leider oder wird hinten angestellt, was relativ was wichtig ist und essentiell ist, um diese Transformation weiterzubringen.
Liegt das deiner Meinung nach an Personalmangel, dass man einfach zu knapp dran ist und abarbeitet und da im roten Bereich schon ist? Oder was ist der Grund, dass diese Freiräume nicht so da sind, wie sie vielleicht da sein sollten?
Gefühlt immer der Personalmangel. Also klar, wenn man sich was wünschen könnte, würde man immer noch 10 Leute mit draufnehmen. Aber ich glaube, das ist es gar nicht mal. Also ich glaube, man könnte auch sowas verändern im Sinne von, wenn dann wirklich aus der Hierarchie gesagt wird, okay, wir haben jetzt einen Tag im Monat frei, um einfach zu schauen, in welchen Sachen kann ich mich wie oder unsere Projekte wie weiterentwickeln, ein bisschen experimentieren und auch Mut zur Lücke. Also gerade auch was Fehler, die Fehlerkultur kommt hier wieder auf, angeht und auch dieses nicht perfektionistisch sein zu müssen, auch mal 80% in Ordnung zu finden.
Das ist ja so auch so ein bisschen die Startup-Denke, ne? Dass man auch erstmal mit Prototypen arbeitet, die testet und dann eventuell nachbessert, aber erstmal macht, wie du es auch schon gesagt hast, und die Perfektion erstmal nicht als oberstes Ziel nimmt oder gar nicht als Ziel nimmt, sondern das im, du nennst das, glaube ich, iterativen Prozess, diesem sich annähernden, dann nachschärft alles, ne?
Auf jeden Fall. Also wir lernen ja eigentlich nur durch das Feedback und die Kommunikation und die Rückmeldungen. Und wenn man jetzt 3 Jahre lang im stillen Kämmerchen was plant und perfektioniert und dann rausgeht und dann merkt, mittlerweile sind aber ganz andere Bedürfnisse da, dann kommt man zu keiner Lösung.
Ja, ich fand noch ganz bemerkenswert einen Satz, den ich gelesen habe, der auch in euren Workshops, glaube ich, eine Rolle spielt. 3 Worte nur. Wie könnten wir? Mhm. Wie könnten wir Punkt, Punkt, Punkt? Und ich glaube, das ist so ein magischer Satz, glaube ich, für Service-Designer. Ne? Ja. Kannst du das nochmal erläutern, was dahinter steckt?
Ja, das ist eine ganz simple Methode, die aber Spielraum und Kreativität anregt. Also häufig ist es ja so, dass man, wenn man anfängt, Ideen zu entwickeln, häufig dahin kommt, dass man sagt, ja, das ist eine schöne Idee, aber das geht bei uns eh nicht und so weiter und so fort. Und bei diesem, wie könnten wir, gestaltet man positive Sätze, also bewusst positive Sätze, bewusst positive Formulierungen, die einfach Möglichkeiten eröffnen. Und wie könnten wir es schaffen, dass unsere Bürgerinnen mit einem zufriedenen Ergebnis aus ihrem Termin rauskommen? Also man kann einfach versuchen, Fragen zu formulieren, die einfach einen großen Spielraum eröffnen, um Ideen und Lösungen zu entwickeln.
Mhm. Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, inwieweit ist vielleicht der Bürger und die Bürgerin das Problem? Das hat man jetzt in der Pandemie auch gesehen, dass man natürlich gedacht hat, okay, jetzt ist das ein Anschub für Digitalisierung. Man nimmt Termine eben viel stärker online wahr. Auch die Verwaltung bietet sich online viel mehr an. Und man hat gesehen, faktisch sind nach einer Untersuchung von der Initiative D21, man hat festgestellt, dass gar nicht so viele Leute, wie man eigentlich dachte, diese digitalen Services angenommen haben. Die haben zwar gesagt, wir wollen sie gerne haben, aber in Wirklichkeit sind sie doch zum Amt gegangen.
Ganz analog. Genau, hier müsste man eben schauen, warum werden die Dinge nicht angenommen? Also es geht ja nicht darum, Hauptsache alles zu digitalisieren. Also die Digitalisierung von Formularen bringt uns nicht weiter. Also hier muss man wirklich ganz konkret schauen, dass die Lösungen auch wirklich einfacher sind und Dinge einfacher und besser machen und nicht einfach das Formular digital abgebildet wird. Weil wir sind, wie du schon auch gemeint hattest, wir sind einfach Gewohnheitstiere und der Anreiz, sich zu verändern, muss einfach einen Mehrwert bringen für mich persönlich.
Verstanden. Elisabeth Fried, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst zum Gespräch und ja, so viele Einblicke uns gewährt hast in das Themenfeld Service Design bei der Stadtverwaltung Köln. Danke.
Sehr vielen Dank von meiner Seite auch. Hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Wirtschaft Köln am Platz.
Mehr Mut zur Lücke oder doch lieber absolute Korrektheit als oberstes Gebot? Für mich war das eine der überraschenden Erkenntnisse aus diesem Gespräch mit Elisabeth Fried, dass nämlich auch in der Verwaltung, ähnlich wie in der Wirtschaft, manchmal eine stärkere Abwägung zwischen Prioritäten wichtig wäre. Schön, dass es Impulse aus dem Service Design gibt, das Business as usual zumindest einmal auf die Probe zu stellen. In der kommenden Woche geht es hier in der Rotonda um Genuss. Mein Kollege Manuel Heckel bewirtet Julia Komp, zumindest mit Mineralwasser. Komp wurde 2016 zu Deutschlands jüngster Sterneköchin gekürt. Mittlerweile führt sie ihr eigenes Restaurant, Sahila heißt es. Freuen Sie sich also auf ein Gespräch mit einer unkonventionellen Frau, die nach ihrem Sterneerfolg am Herd erstmal eine Weltreise gemacht hat, um in Asien und im Orient neue Eindrücke und Rezeptideen zu sammeln. Mein Name ist Stefan Merks, ich bedanke mich fürs Interesse und sage Tschüss, bis bald.